Heute spreche ich zum ersten Mal inhaltlich. Und bevor es persönlicher wird, möchte ich erstmal kurz diese beiden, Christine hat schon gesagt, Containerbegriffe, wie wir sie verwenden, erläutern. Eros. Eros ist eine Kraft, eine, die mit erotischem Begehren zu tun hat, die Lebendigkeit hervorrufen kann und Lebenskraft in Bewegung bringt. Genau. Die hat was mit zu tun mit Lust und Leidenschaft, mit Anziehung. Sie erschafft Nähe zwischen Menschen und auch mit der Natur und mit Tieren. Der Eros, und da knüpfe ich an gestern an die Privilegien, der Eros, der achtet nicht auf unser Alter, auf unser Geschlecht oder unsere Herkunft. Wenn der da ist, dann, wenn er frei sein darf. Genau, und damit komme ich zu dem Begriff der Unschuld. Unschuld im Sinne von pur, im Sinne von rein, im Sinne von fraglos. Da ist eine Kraft in mir, die will raus, die will für Nähe sorgen, für Kontakt. Der Eros, der harmlos ist. Ich weiß nicht, wer von euch noch dieses Wort kennt, harm, ohne Harm, ohne Böswilligkeit. Ja? Der will nichts Böses. Und wenn der in uns ist, so ganz rein und pur, ja, wie können wir den freilegen, damit er wieder so rein ist und unschuldig oder pur? Möchte ich erstmal noch mal ein bisschen gucken, wo wir herkommen, was alles so auf uns wirkt, die Einschränkungen oder was dazu geführt hat, dass wir unseren Eros eingesperrt haben oder gedämpft haben oder ja, warum leben wir denn nicht immer frei? Was fällt dir spontan ein? Vielleicht mal so ein, zwei Sachen auftauchen lassen in dir. Was steht deinem Eros im Wege? Einfach still für dich. Ja, lass los. Let go. Und ich bin auf keinen Fall vollständig bei dem, was ich euch jetzt mitteilen werde, sondern ich möchte so ein paar Sachen anteasern, die mir sehr eingefahren sind oder mit denen ich viel zu tun hatte. Und da gibt es noch sicher viel, viel mehr. Und zwar das, woran wir ja hier auf welcher Reise wir sind, ist ja der, eine neue Kultur aufzubauen, ein anderes Miteinander. Und das, wo wir aber herkommen, unsere kulturelle Prägung in Deutschland, ist zum Beispiel, dass Sexualität und Partnerschaft im Privaten stattfindet, hinter verschlossenen Türen. Und vielleicht ist das bei dem einen und der anderen schon anders, weil wir schon eine Weile unterwegs sind. Es ist auch nicht üblich, darüber zu sprechen oder so frei darüber zu sprechen. Ja. Es ist schambehaftet. Also da klebt Scham an unserer Sexualität, an unserem Eros. Und es wurde auch schon angesprochen in den letzten Tagen, die Kirche hat da auch sozusagen eine große Rolle gespielt, indem ja, dass wir keusch und unschuldig sein sollen, in dem Sinne, wie Christine es gesagt hat. Wir sollen Buße tun dafür, was wir Verbotenes tun. Und für manch einen ist Sexualität auch was Verbotenes. Sex ist zum Kinderkriegen da und nicht zum Vergnügen. Ja, das sind einfach so Sachen, die wirken in uns, auch wenn wir vielleicht selber gar nicht gläubig sind. Und dann gibt es auch noch ein anderes Schuldthema, das Dritte Reich, was in uns wirkt, wo wir auch eine Schuld tragen, auf uns geladen haben, in unserer Herkunft haben, in unserer kulturellen Geschichte. Und die verhindert auch, dass wir unsere Freude leben, unsere Lust leben. Ja? Dass wir in einer lustfeindlichen oder freudefeindlichen Kultur leben und uns da richtig anstrengen müssen, um Freude und Lust zu leben. Und das ist, ich sage das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu absolut, aber einfach, ja, das wirkt immer wieder rein. Dann Körperfeindlichkeit. Ich habe es mal so krass formuliert. Es gibt auch schönere Worte, aber ich glaube, dass das gut ist, das mal auch so zu benennen. Wir haben da Schönheitsideale, die wir von außen verinnerlicht haben, denen zu 90% die Menschen hier im Saal wahrscheinlich nicht entsprechen. Und also zumindest glauben wir das selber. Und ich war in meinem Gemeinschaftskurs hier in einer Gruppe, die nannte sich Nackt und Scham. Wir wollten die Scham überwinden mit unserer Nacktheit. Und ich war sehr verwundert, was für Menschen da drin waren. Weil es hat mich sehr geschmerzt zu sehen, dass da auch Menschen waren, wo ich dachte so, wow, also die entsprechen doch total diesem Schönheitsideal. Warum sind die in dieser Gruppe? Das ist ja, und dann zu merken, ja, wie verbreitet das ist und dass es wirklich nichts damit zu tun hat, wie man aussieht, sondern das ist irgendwas hier in uns eingepflanzt. Und dann kommt die Körperfeindlichkeit auch daher, dass wir, und ich verwende jetzt dieses modernere Wort Trauma, in einer Traumagesellschaft leben, wo wir, wenn wir Trauma erleben, sich alles in uns zusammenzieht, der Atem kürzer, also so, wir kurzatmig werden und in den Kopf rutschen. Und das war damals zum Überleben wichtig. Und wenn wir das, und wir tragen das aber immer weiter, auch als Erwachsene. Und es ist in unserem Körpergedächtnis drin. Und genau, das ist ein Weg. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Tobak, den wir da bewegen. Ich glaube, ihr habt so ein Geschmäckle bekommen. Und eine weitere Überschrift. Eine weitere Überschrift ist die Bilder, die uns vorgesetzt werden durch Werbung, die Rollenbilder, die wir haben, Pornografie, eben schon angesprochen, die Körperbilder, wie wir auszusehen haben, Liebesfilme sagen uns, wie Liebesbeziehungen gehen. So starke Bilder, die in uns eingebrannt sind und wo es richtig schwer ist, dann unser eigenes zu finden. Wir versuchen, da reinzupassen. Und wir sind hier, weil wir ein anderes Miteinander wollen. Davon gehe ich mal aus. Oder? Dass wir hinter die Bilder schauen. Dass wir authentische Begegnungen kreieren, wo ich so sein darf, wie ich bin und du so sein darfst, wie du bist. Und wir gemeinsam schauen, wie sieht denn die Wahrheit zwischen uns aus? Und als letztes möchte ich noch Und es ist, ja, die Erziehung rausgreifen. Ich wurde als, und ich glaube, das ist jetzt, da bin ich jetzt nicht eine Auserwählte, sondern es ist sehr verbreitet. Ich sollte brav sein, ich sollte nett sein zu den Menschen, immer freundlich, angepasst. Und meinem Vater war es sehr wichtig, dass ich nicht auffalle. Und ich habe gelernt zu funktionieren und mich zurückzuhalten. Ich war nämlich ein sehr wildes und impulsives Kind und habe aber irgendwann gemerkt, das ist nicht so gut, kommt nicht so gut an. Und dann habe ich das abgestellt. Außerdem wurde in unserer Familie überhaupt nicht über Sexualität geredet und ich kann euch nicht sagen, ob meine Eltern sexuelle Wesen sind. Also das habe ich nie erlebt oder mitbekommen. Ja, das mal so als Basis für das, wo wir herkommen. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen an meiner Geschichte. Wie gesagt, ich war ein sehr impulsives Kind und habe regelmäßig durch eine männliche Bezugsperson Gewalt erfahren, die dazu geführt hat, dass ich eine sehr starke Angst vor Männern ausgebildet habe und die für viele, viele Jahre ausgeblendet habe. Mein Leben bestand eigentlich nur aus Kontakten zu Frauen. Die einzigen Männer, die es in meinem Leben gab, waren die Partner meiner Freundinnen. Ich habe mir eine Schutzschicht angefressen und habe ja so immer so Hoodies getragen, wo man auf keinen Fall sehen konnte, dass ich irgendwie ein weibliches Wesen bin. Ich wollte einfach verhindern, dass ich da mit irgendwas Gefährlichem in Kontakt komme. Männer waren auf jeden Fall gefährlich. Und ja, das war so sozusagen so über alle. Und wie ich zur Frau geworden bin und zu einem sexuellen Wesen, da nehme ich dich jetzt mit auf diese Reise. Ich habe mit Anfang 20 eine Phase gehabt, wo ich es kaum verhindern konnte, mir selber weh zu tun oder mein Leben zu riskieren. Und ein Teil in mir war aber wach genug, um mir einen Heilpraktiker zu suchen. Und mit dem habe ich dann angefangen. Und ich würde sagen, da beginnt so der Prozess der Bewusstwerdung. Und er hat mich mal gefragt, wie fühlst du dich? Und ich konnte ihm nicht, ich habe dann so rumgestottert und was gesagt und dann so, sind das Gefühle? Also ich war total abgestellt, ausgeschaltet. Und er war dann meine erste Vertrauensperson, eine männliche Vertrauensperson, mit der ich ja, in mir geforscht habe. Ich habe dann zum Beispiel entdeckt, dass ich meine Frau in einen Käfig gepackt habe. Eingesperrt. Und ich habe dann den Auftrag bekommen von meinem Heilpraktiker, dass ich außer ihm noch mir eine andere Vertrauensperson suchen soll. Und so habe ich mir langsam den Vertrauensraum vergrößert. Also Menschen, denen ich vertraut habe. Ich war damals an der Heilpraktikerschule und war ein Mensch, das können sich viele heute gar nicht, also die mich schon ein bisschen kennen, gar nicht vorstellen, aber ich saß da ungefähr 2 Jahre in dieser Klasse, in dieser Schule, war still da, immer mit meinem Hoodie. Hier war so eine Wespe drauf. War hoffentlich Zeichen genug. Und Und ich saß da ganz still und treu und mein Schuldirektor, der hat das irgendwann mitbekommen. Und der hat dann angefangen, was in mir zu sehen, was ich selber noch nicht sehen konnte und hat mich total gefördert. Und hat gesagt, Kadi, du wirst hier Lehrerin. Habe ich dann auch gemacht. Und ich wurde dann durch seine Hilfe und natürlich auch viele Begegnungen und so quasi immer sichtbarer. Und ich weiß es noch ganz genau, wie ich in dem Flur dieser Schule stand, immer noch in meinem Hoodie. Und da kam ein Mann auf mich zu und hat mir ein Kompliment gemacht. Das war das erste Kompliment, was mich als Frau erreicht hat. Das weiß ich noch ganz genau. Und das spielt überhaupt keine Rolle. Weil es geht darum, dass er mich als Frau erreicht hat. Dass er diese Frau im Käfig berührt hat. Ich habe dann ungefähr 10 Jahre lang ganz viele Seminare gemacht, Therapie gemacht und habe diese Frau aus dem Käfig befreit. Und diese 10 Jahre, da ging es darum, die Selbstliebe wachsen zu lassen und das Vertrauen in mich selbst. Und durch dieses Vertrauen, was ich in mich selber gewonnen habe, konnte auch das Vertrauen in die Männer wachsen. Mein Antrieb war immer mein Beziehungswunsch oder mein Kinderwunsch. Der hat dafür gesorgt, dass ich diese Angst und diese Distanz, die ich immer mehr wahrgenommen habe, zu überwinden. Da gab es natürlich immer wieder auch Rückschläge. Wenn ich mich so einen Schritt vorgewagt habe, dann ging es irgendwie 2 zurück. Ich habe dann auch irgendwann noch eine Körpertherapie gemacht, um diese Gewalt, die ich erfahren habe, aus meinem Körper rauszulösen. Weil die Sehnsucht so auch auf einer körperlichen Ebene gewachsen ist, nah zu sein, intim zu sein. Und ich habe dann nach ungefähr 10 Jahren aufgehört, Seminare zu machen oder Therapie zu machen, also in einen Raum zu gehen, wo es eine Leitung gibt, wo es einen ganz sicheren Raum gibt. Und dann habe ich entschieden, dass ich das, was ich da immer mit den Freunden, mit Leitung gemacht habe, dass ich denen vertraut habe, habe ich gesagt, ich will das jetzt in meinem nahen Umfeld, ich mache das jetzt mit meinen Freunden. Und dann habe ich quasi all meine Themen mit meinen Freunden bewegt und so immer mehr Vertrauen aufgebaut. Und dann war ich, und so mit 35 würde ich sagen, war dann so ein Punkt erreicht, wo ich sagen kann, ja, ich habe männliche Freunde. Und so habe ich mich so ganz langsam rangepirscht. Ne? Jetzt sind wir so 15 Jahre ungefähr unterwegs. Und dann habe ich ein Seminar gemacht, das nannte sich Lockstoff. Da ging es darum, wie man mit Männern in Kontakt kommt, weil es gab immer noch ganz oft Situationen, wo ich als Frau, aber eher immer so als die gute Freundin durch die Welt gegangen bin. Ne? Das ging mir so schon ziemlich lange auf die Nerven, aber ich war immer die gute Freundin. Und da habe ich dann zum ersten Mal sozusagen den Hinweis bekommen, dass wenn ich da irgendwo sitze oder jetzt zum Beispiel mit euch in Kontakt bin, dann kann ich hier stehen als Neutrum. Oder ich kann mir bewusst machen, dass ich ein erotisches Wesen bin. Und du auch. Das dürft ihr gerne auch mal tun. Wie ist das, wenn links und rechts von dir ein erotisches Wesen ist? Huch, da steigt doch die Energie im Raum. Das ist auf jeden Fall ein Trick, der, oder, ja, was heißt Trick? Also, es gab eine Zeit, wo ich mir das dann immer wieder bewusst gemacht habe. Anschalten, ausschalten, anschalten, ausschalten. Genau, bis dahin habe ich sehr oft mich als, wie gesagt, asexuell oder als Neutrum gefühlt. Und das ging sogar so weit, dass ich meine Libido überhaupt nicht mehr gespürt habe, viele Jahre. Dann bin ich mal zur Frauenärztin gegangen, die sollte das hormonell überprüfen lassen, weil ich gehört habe, das kann auch was mit den Hormonen zu tun haben. Das hat sie ausgeschlossen. Also sie hat es überprüft und es war nicht so. Und sie hat mir in einer nicht sehr liebevollen Art gesagt, dass das mit meiner Geschichte zu tun hat. Und dass der Weg sozusagen woanders hingeht, lang geht. Und genau, dann kam die Zeit, wo ich das Zeck gefunden habe, mit 40 ungefähr. Ein Ort, wo ich das Gefühl hatte, hier kann ich weiter forschen in diesem Gebiet, weil ich wusste, die haben das hier als Thema. Und ich bin davon ausgegangen, dass es hier Männer gibt, die genauso forschend unterwegs sind, die auf der Suche nach bewussten Begegnungen sind und reflektiert, ja, also genauso Lust haben zu reflektieren. Und ich hatte richtig Lust, nicht mehr alleine unterwegs zu sein, sondern gemeinsam zu forschen. So habe ich dann eine Liebesforschungsgruppe also gefunden oder gesucht. Liebesforschungsgruppen, das sind Gruppen, wo wir uns zusammentun und Liebesthemen bewegen, wo wir uns unterstützen und gemeinsam vertiefen und ja, kontinuierlich gegenüber sind und eine neue Kultur leben, ein anderes Miteinander. Und jetzt kommen wir mehr so in die Jetztzeit, wo ich gerade so am Forschen bin. Ich habe immer mehr gemerkt, dass wie schön das ist, körperlich zu sein, nah zu sein. Und bisher bezog sich das häufig, zumindest mal mit Männern, auf Kuscheln. Und ich habe mich gar nicht so richtig getraut oder konnte das gar nicht so richtig glauben, dass Männer mit mir Sex wollen, weil ich es ja auch lange nicht wollte. Und noch wegen anderer Dinge natürlich. Aber und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem, wo ich merke, ich möchte mir meine Sexualität selbst gestalten und komme da so an Grenzen, an kulturelle Grenzen, wo ja, dass noch sehr verbreitet ist, dass der Mann auf die Frau zugeht, oder? Darauf warten wir doch. Ja, und wie ist das, wenn wir damit aufhören, wir Frauen? Ich habe dann irgendwann gedacht, so, boah, wieso machen das eigentlich nur die Männer? Und ich habe einen großen Respekt davor. Ich habe das jetzt eine Weile ausprobiert. Diese Neins und wenn es dann nicht dazu führt, ist, ja, da braucht man erstmal ein bisschen Wunden lecken oder so, bis das wieder vorwärts geht. Und ich habe Lust, da die Kultur aufzubrechen. Früher hieß das Damenball. Ungefähr 2 Tänze am Abend. Genau, und jetzt ist es so, dass ich quasi im Alltag immer wieder übe, mit meinem Eros in Kontakt zu bleiben. Also den ich jahrelang nicht gespürt habe. Das ist auch heute noch nicht so leicht, aber schon leichter. Und ich überprüfe, was fördert den Eros, was fördert mein Eros und was schränkt ihn ein. Und da sind Arbeit und Verantwortung übernehmen 2 böse Gegner. Und ich glaube, die sind sehr verbreitet in unserer Gesellschaft, viel arbeiten und für manche auch viel Verantwortung übernehmen. Genau. Genau, das ist sozusagen der Punkt, an dem ich gerade stehe. Ich habe jetzt, in 5 Jahren kann ich euch wieder mehr erzählen, aber so, das ist quasi die Forschung gerade und der Punkt. Und sozusagen immer mehr Nähe und Intimität mit Männern zuzulassen und immer mehr Frieden zu schließen. Und das ist sozusagen mein Beitrag zum Weltfrieden. Und deswegen finde ich, ist der genauso relevant, wie wenn wir auf die anderen Themen schauen. Und ich möchte euch jetzt noch mal so ganz essentiell 6 Dinge an die Hand geben, die mir da geholfen haben. Und zwar ist es erstens, und das ist jetzt nicht eine Reihenfolge oder Rang oder sowas, sondern wie es kam, die Stimme nach innen lauschen, mit der Stimme nach innen lauschen, wahrnehmen, in mich reinlauschen, statt mich im Außen zu orientieren, nach innen lauschen. Was ist meine Wahrheit? Immer wieder meinen Körper spüren und wahrnehmen, mich trauen, da reinzufühlen. Wie geht es mir da gerade? Die Tage vorher war zum Beispiel immer so ein krampfiger Bauch. Ja, vor Aufregung. Was nimmst du gerade in deinem Körper wahr? Was spürst du da? Dann ist es sehr unterstützend auf diesem Weg, sich lustpositive bzw. sexpositive Räume zu suchen. Ein unterstützendes Umfeld dir aufzubauen, wenn du auf diesem Weg bist. Und es muss nicht eine Gemeinschaft sein, das kann eine Liebesforschungsgruppe sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann ein Freundeskreis sein. Genau, such dir Verbündete. Diesen Weg der kulturellen Verwandlung, den machen wir nicht als Einzelperson. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Und wenn ich auch eins noch gelernt habe, ist, dass wenn ich mich mit anderen vergleiche, mit anderen Frauen zum Beispiel, dann schwächt mich das, weil ich mich entweder über die drüber stelle oder mich kleiner mache. Und wenn ich aber auf meinen eigenen Weg schaue, das, was ich euch jetzt erzählt habe, diese 25 Jahre, dann sehe ich mein Potenzial, dann sehe ich meine Kraft, meine Befreiung. Und dann bin ich ganz ebenbürtig groß. Und als letztes, gib dir Zeit. Das, was ich jetzt erzählt habe, das sind, wie gesagt, 25 Jahre. Und ich glaube, so ein Kulturwandel, ich habe mal gehört, am Anfang haben sie gedacht, hier 3 Jahre und dann haben wir eine neue Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder ernst gemeint war damals, aber schön, dass wir noch eine Weile zusammen unterwegs sein werden. Und ja, es braucht jeden Tag kleine Schritte, immer wieder, jeden Tag kleine Schritte. Und irgendwann ist es dann dieser Weg. Und Milde und Wohlwollen möchte ich dir an die Hand geben. Milde und Wohlwollen.
Verliebt.